Was glaube ich als Führungskraft eigentlich von meinen Mitarbeitenden? Und dann kann man sich auch die Frage stellen, welchen Einfluss hat mein Glaube eigentlich darauf, wie viel oder wie wenig diese Menschen das in ihnen liegenden Potenzials entfalten?
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Limitierende Bilder und die Arbeit mit limitierenden Bildern, das hat mich auch nochmal neugierig gemacht. Also warum ist es so wichtig, diese limitierenden Bilder zu verstehen und aufzulösen? Und wie finde ich die überhaupt heraus?
Also ich kann dir im Moment nicht en Detail erklären, wie du sie findest und wie du sie auflöst, weil da brauche ich mit dir einen halben Tag für gewöhnlich. Aber ich kann dir erklären, warum es so wichtig ist. Unser Gehirn liebt Kohärenz. Das heißt, unser Gehirn möchte, dass die Außenwelt zur Innenwelt passt. Und wenn ich schwache, limitierende innere Bilder in mir trage, werde ich in den meisten Fällen ein dazu passendes Verhalten in der Außenwelt entwickeln. Man hat das vor Jahrzehnten schon, in den 50er Jahren war das, glaube ich, hat man in Studien Lehrern gesagt, also man hat mit Schülern Intelligenztests gemacht, hat dann den Lehrern gesagt, schaut mal, das sind die Schlauen, die sind im Mittelfeld, das sind die weniger Schlauen, und ist ein Jahr später wiedergekommen. Und hat dann gesehen, dass die, wo man gesagt hat, die sind besonders schlau, die haben sich besonders gut entwickelt, da aber mal gesagt hat, sie sind nicht so besonders schlau, die haben sich nicht so gut entwickelt. Das klingt soweit logisch. Das Perfide war aber bei den Studien, dass man die Gruppen bewusst vertauscht hat. Das heißt, man hat dem Lehrer einfach nur irgendwas gesagt und der Glaube des Lehrers hat einen Einfluss darauf, wie er seine Schüler behandelt, wie die Schüler sich dann fühlten, was für innere Bilder in diesen Schülern entstanden sind. Und weil er eine bedeutsame Person war, hatte quasi sein Glaube über die Schüler einen großen Einfluss darauf, was die für innere Bilder in sich entwickeln. Das ist der sogenannte Pygmalion-Effekt. Und es gab im Harvard Business Review vor langer Zeit bereits mal einen interessanten Artikel, der hieß auch Pygmalion and Management. Da ging es um eine ähnliche Frage, nämlich was glaube ich als Führungskraft eigentlich von meinen Mitarbeitenden? Und dann kann man sich auch die Frage stellen, welchen Einfluss hat mein Glaube eigentlich darauf, wie viel oder wie wenig diese Menschen das in ihnen liegenden Potenzials entfalten? Kohärenz. Ne? Meine inneren Bilder haben einen Einfluss darauf, was ich in der Lage bin, in der Außenwelt zu erschaffen. Das sind so zwei Dinge, dieses sich zu überlegen, was glaube ich eigentlich über andere Menschen, das und welchen Einfluss hat mein Glaube auf deren innere Bilder und sich auch bewusst zu machen, dass die bewusste Arbeit mit inneren Bildern bei mir selbst auch dazu führen kann, dass ich plötzlich leistungsfähiger bin. Sowohl körperlich, das sieht man beim Sport, aber auch mental. Das haben wir bei den Kindern in diesen Pygmalion-Experimenten gesehen.
Mich erinnert das an Visionen. Also wenn ich jetzt eine Vision habe, wie ein Zustand in der Zukunft sein könnte, das ist ja auch so eine Form von Bild oder beziehungsweise eine gute
Genau.
Vision in meiner Welt kennzeichnet sich ja dadurch, dass es ein Bild im Kopf kreiert. Und dass ich quasi einen Zustand antizipiere, der dann in der Zukunft eingetreten ist.
Genau,
Was mich dann
genau.
allerdings gewundert hat, ist, dass du neben diesem Visualisieren oder neben dieser Vision, die dann jemand im Kopf hat, dass du dann aber noch sagst, welche Widerstände gibt es da?
Genau.
Oder was könnte da eintreten?
Genau, das Problem ist, wenn wir uns einen Zustand visualisieren, das sieht man immer wieder in Studien, visualisieren ist super, es fühlt sich gut an. Ein Teil unseres Gehirns geht dann aber davon aus, Mensch, wir haben das schon erreicht. So, und dann fährt die Energie wieder runter. Und was du brauchst, ist, dass du dir also auf der einen Seite visualisierst, was du möchtest, und zugleich dich auch fragst, okay, welche Widerstände könnten eintreten. Und in dem Moment, wo du dich fragst, welche Widerstände könnten eintreten, fährst du wieder hoch, also fährt mehr Energie hoch. Und dann solltest du in dem Moment nicht nur überlegen, welche Widerstände könnten eintreten, sondern wie würde ich mit den Widerständen umgehen, wenn sie eintreten? Weil wenn du dich jetzt hinsetzt und du machst dir so deinen Plan für, keine Ahnung, du hast einen Workshop, den du nächste Woche machen willst, der ganz, ganz bedeutsam für dich ist. Du stellst dir vor, was du alles in diesem Workshop machen möchtest. Und könntest du jetzt schon überlegen, oh ja, der Kollege XY, oh, der könnte wieder querschlagen. Was könnte ich denn machen, wenn der querschlägt? Und wenn du jetzt hier sitzt in einem entspannten Zustand, hast du viel mehr Ressourcen, um auf Lösungen zu kommen, als in dem Moment, wenn es wirklich passiert. Weil da bist du tendenziell eher in einer neuronalen Überregung und hast nicht mehr Zugriff auf deine höheren kognitiven Fähigkeiten. Das Glück bevorzugt den, der vorbereitet ist.
Das ist ein schöner Satz. Ja, also simuliere ich dann quasi, simuliere ich ein Bild und die dazu und mache sowas wie Szenarienbildung dann, ne?
Genau, also ich nenne das ja in meinem Buch eine mentale Generalprobe. Also ich gehe in Gedanken durch, was ich da möchte oder was ich erleben möchte und schaue, was könnte mir dann im Weg sein, wie auch immer du das jetzt nennen wirst, ja. Aber visualisieren, Widerstände antizipieren und mögliche Lösungsideen mir schon zurechtlegen. Also man sieht das in den Studien, also Menschen, das haben wir ganz oft gemacht mit verschiedensten Szenarien, also Menschen, die abnehmen wollen oder Menschen, die gesünder essen wollen. Wenn du mit diesem A-B-Vergleich machst, eine Gruppe visualisiert nur und die andere visualisiert, antizipiert die Widerstände und hat dann auch Lösungen. Du siehst immer wieder, dass diese Antizipation, diese Widerstandslösungsideen schon arbeiten, die sind letztlich erfolgreicher.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Verbundenheit.
Yes.
Verbundenheit und Verletzlichkeit. Ich weiß nicht warum, aber die beiden Sachen, die finde ich total spannend. Und du hast eben auch Brené Brown gesagt, die ja
I say Brainy oder nee, Brainy, ne, nicht Rainy. Ja, sorry, Brainy Brown, ja. Ja.
die so einen ganz tollen TED-Talk hat, den habe ich mir, glaube
Ja.
ich, bestimmt schon 70 Mal angeguckt, weil sie ja nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch noch sehr viel Content liefert und Inhalt
Genau.
vermittelt. Verletzlichkeit jetzt in ihrem Sinne ist ja quasi, dass ich was von mir zeige,
Ja.
wo ich selber eine Scham habe, und selber quasi meine Scham anderen transparent mache. Und gleichzeitig hat sie herausgefunden, dass die Verletzlichkeit auf andere wie Mut wirkt. Also, dass wenn ich das offenbare, wenn ich jetzt quasi meine Scham äußere, dass das für andere erscheint, als dass derjenige sehr, sehr mutig ist und eine Nahbarkeit herstellt. Ich frage mich, das ist jetzt eine Frage, ich weiß nicht, ob du darauf antworten kannst, ne? Aber ich frage mich immer mehr, wie kann, und wenn ich auch dieses gehirngerechte Leben und Arbeiten eben interpretiere, frage ich mich immer, wie konnte denn eigentlich diese Welt entstehen, in der wir jetzt so vorher gelebt haben? Also warum ist die Welt nicht eigentlich immer schon gehirngerecht miteinander, wohlwollend und verbunden? Oder
Naja, vielleicht
warum
ist sie das
entwickelt
noch
sich
nicht in Deutschland in der heutigen Zeit. Aber wenn du die Frage stellst, warum ist es in einem Unternehmenskontext nicht so gewesen bisher, weil es bisher keine Notwendigkeit gab, weil es bisher gut funktioniert hat, so wie es gelaufen ist in den ganzen letzten Jahrzehnten. Wir haben nur eine Welt, die sich wahnsinnig schnell verändert und dazu führt, dass wir andere Rahmenbedingungen brauchen. Zum einen, damit Menschen gesünder bleiben, weil Rücken ist kein Thema, also Rücken ist zwar noch Thema, aber psychische Erkrankung ist Thema Nummer eins für Frühverrentung beispielsweise. Das heißt, wir sind in einer Welt, wo Menschen und damit halt auch Mitarbeitende immer leichter erkranken, auch psychisch, mental. Und da kann man jetzt vortrefflich drüber reden, woran das liegt. Sicherlich auch viel an den technischen Rahmenbedingungen, die wir haben, dass wir einfach ganz unbiologisch leben und keine, ich nenne das mal Ebbe- und Flutmechanismen mehr erleben, sondern eigentlich nur noch on sind. Wir stehen auf, machen unser Handy an, machen Social Media und sind den ganzen Tag irgendwie bombardiert damit. Finde das zwar auch toll, aber das triggert ja auch immer was. Das heißt, wir sind die ganze Zeit in einem High Energy oder High Anxiety oder High Adrenalin oder High Dopamin State, ohne diese klassischen Entspannungsphasen, die wir früher immer hatten. Das ist sicherlich ein Aspekt. Zweiter Aspekt hat sicherlich damit zu tun, Aaron Antonowski hat das mal so schön benannt, was braucht es, damit Menschen gesund bleiben? Im Grunde genommen drei Sachen. Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit, nee, Sinnhaft, nee, Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und das Gefühl, mitwirken zu können oder Einfluss nehmen zu können. Und Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit, du dir die Welt heutzutage anschaust, die versteht keine Sau mehr, was da gerade passiert. Es passieren viele schlimme Dinge und das zu durchdringen, gelingt, glaube ich, kaum jemand. Also es ist ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor. Also das eine ist, wir müssen Menschen gesund halten. Das ist bedauerlicherweise, also es ist eine bedauerliche Notwendigkeit, um die sich Unternehmen und Führungskräfte heute auch Gedanken machen müssen. Und mit Gesundheit meine ich halt gerade auch die psychoemotionale Gesundheit. Das ist so ein Grund, warum wir auch heute anders agieren müssen als früher. Und der zweite Grund ist, dass die Welt sich so schnell dreht, dass Unternehmen sich so schnell anpassen müssen, dass die tradierten Führungsmechanismen, wie sie früher waren, ne, das ein Vorstand, das vielleicht noch die Direktorenebene und die treffen all die wichtigen Entscheidungen, funktioniert nicht mehr. Und diese zweite Notwendigkeit, nämlich Chefs alleine kriegen nicht mehr alles gelöst oder wissen nicht mehr alle Antworten. Das war ja früher immer anders, zumindest vermeintlich. Oder der Schaden war nicht so groß, wenn das nicht gelang. Aber heutzutage gelingt das nicht mehr. Das ist der Grund, warum Unternehmen sich damit auseinandersetzen müssen, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie gehen wir mit Mitarbeitenden um? Und die Antworten darauf sind halt immer welche, die so in diese Richtung gehen von, okay, wir brauchen eine andere Beziehungskultur. Wir brauchen eine Kultur, wo sich Menschen mehr einbringen können. Wir brauchen, für viele Unternehmen ist es auch, ne, wir brauchen eine Verstehbarkeit, eine Sinnhaftigkeit. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt in Phasen von Kulturwandel, Prozessen, dass die Verstehbarkeit, die Sinnhaftigkeit auch hergestellt wird. Und wenn ich dann noch Menschen habe, die so ein demütiges Verhalten haben, dann habe ich noch zusätzlich Menschen, die gut über sich hinauswachsen können. Und dann, das sind so alles die Aspekte, die ich so beobachten und aus der Neurowissenschaft gut beschreiben kann. Und die Antwort ist einfach, weil die Welt eine andere ist als vor 30, 40 Jahren noch. Deswegen ist das notwendig. Eigentlich ein schöner Abschlusssatz, ne?
Habe ich mir auch gerade so gedacht, ja. Vom Kleinen ins Große gekommen und dann wieder zurück zur Organisation. Ich finde es auch, ich finde es einen schönen Bogen, den wir da gerade gemacht haben.
Dann würde ich wieder die Abschlussfrage stellen, Tim. Sebastian, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin dankbar, dass ich hier gleich meinen kleinen Sohn zu mir hole und wir den Abend miteinander verbringen können und dass der so bezaubernd ist, der kleine Kerl. Wobei er ist 9, ich darf gar nicht mehr kleiner Sohn nennen, das finde ich doof. Aber ich freue mich auf ihn nachher und dankbar dafür, ihn zu
Das sieht man in deinen Augen, wie du strahlst.
haben.
Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin zum einen dankbar dafür, dass ich heute ganz viel über Gehirn lernen durfte von dir, Sebastian. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Ich fand da viele, viele inspirierende Sachen mit bei. Sowieso, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin dankbar, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so über das, was du in deinen Büchern thematisiert hast, sprechen konnten und ich quasi all meine Fragen, die ich immer hatte, zu loswerden konnte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen
Sehr
Dank auch
gerne.
für mich sind es tatsächlich ganz oft Tools. Also mir helfen die im Alltag tatsächlich sehr. Und ich bin dankbar dafür, dass du auch in unserem Podcast warst und dass du unsere Reise, was Emotionen auf der Arbeit und mit der Arbeit und in der Arbeit und auch mit agilen Teams machen, begleitet hast. Das war nämlich nochmal ein ganz, ganz neuer Aspekt. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne, ihr beiden.
Nächste Woche haben wir eine weitere Bonusfolge für dich. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.